In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 31. Januar 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Eine Instrumentalisierung Wasserschutz versus Windenergie. Aus einer breiten Zustimmung zur Errichtung von Windkraftanlagen im Münstertal wurde eine knappe Minderheit. Radio Dreieckland sprach mit Stefan vom BUND Freiburg. Thilo Sarrazin in Freiburg. Die These seines Buches ist, wir sind die Guten und die Moslems sind die Bösen. Auf Anregung seines Verlages, dem es um die Promotion für Thilo Sarrazins Buch oder besser gegen den Islam gehen dürfte, wird Sarrazin heute am Donnerstag auch in Freiburg auftreten und mit dem muslimischen Theologen Dr. Abel Hakim Urji sprechen. Radio Dreieckland führt ein Gespräch mit dem Theologen. Freispruch für CSD Freiburg vor dem Amtsgericht. Am Donnerstag, den 24. Januar, fand vor dem Freiburger Amtsgericht ein Prozess im Nachgang an den CSD 2017 statt. Obwohl die Staatsanwaltschaft den Strafprozess gegen die CSD-OrganisatorInnen wegen vermeintlichen Verstößen gegen Versammlungsauflagen bereits eingestellt hatte, hatte das Freiburger Ordnungsamt gegen sie noch einmal ein Bußgeldbescheid erlassen. Direkt nach der Verhandlung sprach Radio Dreieckland mit dem freigesprochenen CSD-Organisationsteam und der Verteidigerin Angela Fuhrmann-Jack. Doch zunächst zu den Nachrichten. Ohne Pflege in der Ausnüchterungszelle. Jahrelang ging alles gut. Am Montag meldete die Polizei, zwei 48 und 51 Jahre alte Männer sind unabhängig voneinander an verschiedenen Tagen in den Zellen verstorben. Es stellte sich heraus, der Ausnüchterungseinheit hat man das ursprünglich eingesetzte Pflegepersonal gestrichen. Jährlich landen durchschnittlich 2100 Betroffene in der zentralen Ausnüchterungseinheit von Stuttgart. Die Zahlen sind rückläufig. Im November 2001 eingerichtet, sollten die Betroffenen, wie von der Landesärztekammer anfangs verkündet, unter ärztlicher Leitung ständig von Pflegekräften überwacht werden. Diesen Pflegedienst gibt es seit November 2015 nicht mehr. Die 30 Polizisten im Gewahrsam sind als Ersthelfer fortgebildet, jedoch keine Pfleger. Zukunft der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen. Ungewiss ist das Schicksal der Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Reinhardt-Kaserne über das nächste Jahr hinaus. Der Ellwangener Gemeinderat soll nun am 14. Februar entscheiden, ob eine Weiterführung über das Jahr 2020 hinausgehend angestrebt wird. Zunächst aber wollen die Räte eine Zusage vom Ostalbkreis dafür, dass Ellwangen mit seinen 25.000 Einwohnern der Sitz eines geplanten Gesundheitsakademie wird. Vielleicht wird dann der Vertrag mit der ILEA bis 2024 verlängert. Der Wind bläst über den Schwarzwald. Aber die Menschen haben auch noch ganz, ganz spezielle Probleme mit dem Wind. Das heißt, die einen mögen ihn als Windkraft, beziehungsweise die mögen auch hier Windräder und die anderen mögen nicht. Es gibt natürlich auch rationalere Gründe, zum Beispiel Gründe des Umweltschutzes, dass man hingeht und entsprechend Windkrafträder als umweltschädlich bzw. fürs Wasser schädlich einstuft und deshalb unter anderem ablehnt. So zumindest im Münstertal, die mögen die Windkraft, aber die mögen es nicht, wenn die Windkraft entsprechend das Grundwasser schädigt. Vor kurzem eine Abstimmung darüber, knapp gegen den Standort, den geplanten Standort auf der Breitmauerhöhe ausgegangen. Hier im Studio ist es der Stefan und der ist vom BUND, das heißt in Vertretung von Axel Meyer. Ist der Axel krank?
Nein, Axel ist kerngesund und sitzt im Büro, aber der Axel will nicht immer alles selber alleine machen und hat jetzt einen Assistenten und der bin ich.
Das heißt, ich habe den Assistenten vor mir. Ja, herzlich gegrüßt nochmal, beziehungsweise überhaupt.
Hallo.
Windkraft im Münstertal, das ist wie denn überhaupt jetzt ausgegangen? Wenn ich richtig informiert bin, wollen die Münstertaler natürlich Windkraft, wer kann da was dagegen haben, aber sie möchten nicht diese schädliche Form des Windkrafts Rates, dass eben das Grundwasser schädigt und andere Argumente und andere Argumente. Aber zumindest mal, die ganze Sache ist jetzt erstmal gegen die Windkraft entschieden worden. Was steckt denn da dahinter jetzt tatsächlich?
Da stecken mehrere Faktoren dahinter. Also zunächst mal muss man anmerken, dass 2011 schon mal eine Bürgerbefragung zur Windkraft war. Und da haben sich etwa 75% der Bürger für Windkraft, und zwar genau an diesem Standort, ausgesprochen. Und nachdem diese Entscheidung dann fix war, hat die Gemeinde Münstertal angefangen, Planungen umzusetzen. Und in der Zwischenzeit liefen Informationskampagnen sowohl für Windkraft als auch gegen Windkraft. Und gerade das Thema, was du ansprichst mit der Grundwasserschädigung, ist in meinen Augen eine ziemlich große Störkampagne, die relativ wenig physikalischen oder geologischen Hintergrund hat. Die Auswirkungen von den Windrädern auf das Grundwasser sind untersucht dort an dem Standort und sind für negierbar eingeschätzt. Ein Windrad an sich stört das Grundwasser so erstmal per se nicht, sondern das Grundwasser kann geschädigt werden, wenn zum Beispiel bei einem Unfall Öl ausläuft und dann in die grundwasserführenden Schichten eintreten würde. Aber das Problem hast du zum Beispiel auch, wenn du einen Autoverkehr anguckst. Ne? Sobald du einen Autounfall hast irgendwo im Hochschwarzwald, hast du das gleiche Problem, dass Öl austreten kann. Und dann müsstest du im Prinzip alle Straßen in der Region wasserdicht bzw. öldicht versiegeln oder jeden Wanderparkplatz öldicht versiegeln. Und das geht schlicht nicht. Es ist meines Wissens noch kein einziger Fall vorgekommen, wodurch ein Störfall an einem Windrad das Grundwasser verseucht worden wäre.
Aber wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, war ja das Hauptargument oder eines der Hauptargumente, oder gab es ein größeres Argument, dieses Grundwasserproblem, das eben hier genannt worden ist. Und die Experten haben gesagt, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wenn schon, denn schon, dann würde das Öl sowieso in eine andere Richtung fließen und nicht direkt das Grundwasser, das wir jetzt brauchen, beeinträchtigen, weil die geologische oder die geologische Lage von so einem Windrad ist natürlich auch entscheidend, wo dann das Öl erstmal hinfließt.
Ja, also man muss wegen dieser Gefahr muss man schon mal nicht die Windkraft grundsätzlich auch nicht an dem Standort in Frage stellen, sondern man kann technische Vorkehrungen treffen, um Grundwasser aufzufangen, um Öl aufzufangen, was in das Grundwasser laufen könnte. Das ist zum Beispiel der Fall bei Windrädern, die sehr nah an wichtigen Quellen zum Beispiel liegen, in Wasserschutzgebieten der Klasse 1 und 2, während hier an dem Standort ist Wasserschutzgebiet der Klasse 3, wo selbst der Gesetzgeber keine besonderen Maßnahmen vorschreibt.
Jetzt war der Ursprung eine 75-prozentige Ja-Geschichte und die hat sich jetzt praktisch in eine, naja, zwar durchaus gegebene, aber relativ knappe Nein-Geschichte umgeschwungen. Wie ist es zustande gekommen? Du hast schon hier erwähnt, dass die ganze Zeit entsprechende Kampagnen gefahren worden sind von beiden Seiten, das heißt von den Windkraftbefürwortern und den Windkraftgegnern, die sich entsprechend dann aus einer 75-prozentigen Pro-Haltung zu einer knappen Negativhaltung entwickelt haben.
Ja, wir beobachten, dass zunehmend große Konzerne, Energiekonzerne zum Beispiel, sogenannte Scheinbürgerinitiativen gründen oder unterstützen. Stiftungen gründen, zum Beispiel ganz bekannt ist die Deutsche Wildtierstiftung, die in Hamburg beheimatet ist. Diese Wildtierstiftung kümmert sich offiziell augenscheinlich um den Schutz von Tieren, von Wald, von Natur, was ja ein schönes Ansinnen ist, aber seltsamerweise eben vornehmlich um Tiere, die gestört werden durch erneuerbare Energieanlagen, wie zum Beispiel Windräder, während zum Beispiel der Hambacher Forst überhaupt kein Thema für diese Stiftung war. Und das wundert auch nicht großartig, weil Stiftungsratsvorsitzender ist Fahrenhold, der ehemals RWE-Manager war Und RWE ist auch in der Spenderliste für diese Stiftung genannt. Das heißt, die großen Konzerne, die mit Öl, Gas, Kohle ihr Geschäft machen, auch Atomkonzerne, unterstützen ganz gezielt Kampagnen, die die erneuerbaren Energien diskreditieren sollen. Und von denen stammt auch eben dieses Argument des Grundwasserschutzes. Es stammen von ihnen auch andere Argumente wie Infraschall, wo es auch noch keine Belege gibt, dass dieser angebliche unhörbare Schall in niederfrequenten Wellen auf den Menschen oder auf die Tiere Auswirkungen hat. Es gibt noch andere Kampagnen, dass zum Beispiel Menschen Kopfweh, Kopfschmerzen, Schlafstörungen kriegen können, bis hin zu Todesfällen, die aber alle nicht wissenschaftlich belegt sind.
Wie sieht es denn subjektiv damit aus? Es gibt ja auch Menschen, die in der Nähe von so einer Windkraftanlage leben, gut leben oder schlecht leben, Kopfweh haben oder kein Kopfweh haben. Gibt es da Erfahrungsberichte? Kennst du jemanden?
Also es gibt eine Studie, die immer wieder zitiert wird aus den USA. Das ist allerdings eine Studie, die nicht wissenschaftlich anerkannt ist und auch nicht mit wissenschaftlichen Maßstäben erhoben worden ist. Die basiert im Prinzip auf 23 Telefonaten ohne medizinische Untersuchung oder technische Maßnahmen zur Messung von diesen Auswirkungen, von diesem Schall zum Beispiel. Die wird immer wieder herangezogen als Beleg für die Gefahren durch Windkraft. Aber eben, wie gesagt, diese Studie ist überhaupt nicht wissenschaftlich anerkannt. Dann gibt es natürlich immer wieder Einzelfälle von Leuten, die sich zum Beispiel durch Schlagschatten gestört fühlen. Schlagschatten ist der Schatten, der, wenn das Windrad quasi ein Schatten, der immer nur sporadisch, immer dann, wenn es der Lüfterflügel quasi durch die Sonne geht, auf eine Stelle fällt, wenn da jemand wohnt. Klar ist es ein störender Effekt, aber das ist im Münstertal sowieso ausgeschlossen gewesen wegen dem Standort als erstes. Und zum Zweiten gibt es da inzwischen auch ganz klare Bauvorgaben für Windräder, sodass eben ein Schlagschatten möglichst minimiert ist bzw. in weiten Teilen ausgeschlossen ist.
Jetzt war die Abstimmung ja die an dem Ort nicht, aber grundsätzlich sind wir da bereit dafür, dass wir weiterhin Windkraft befürworten. Andere Orte sind praktisch möglich, auch im Münstertal möglich. Ist es eine Option oder habt ihr die Befürchtung, dass wenn ein anderer Ort im Münstertal vorgeschlagen wird, eventuell gleich da irgendwie ja, wieder was entdeckt wird?
Naja, die Möglichkeit besteht natürlich immer, dass irgendwas entdeckt wird. Lustigerweise an dieser Stelle, am Münstertal, an der Breitnau, wurde zum Beispiel ein Auerhahn entdeckt 2013. Der normalerweise ein totales Ausschlusskriterium ist für einen Windradbau. Man hat diesen Auerhahn dann allerdings, hat man sich gewundert, warum der dem Publikum aus der Hand frisst, weil die sind eigentlich sehr scheu, und dann wurde festgestellt, dass der aus einer Zucht in Österreich stammt. Das heißt, man muss auch immer sehr gut aufpassen, wenn irgendwelche Schädigungen da genannt werden, ob die wirklich real da sind oder ob die nicht bewusst herbeigeführt wurden. Natürlich muss man bei jedem Standort, bei der Standortsuche Gutachten einholen, die zum Beispiel eben belegen müssen, dass Wildtiere möglichst gar nicht gestört werden. Natürlich, man kann kein Windrad in den Wald stellen, ohne Wildtiere zu stören, aber die Störung sollte halt so gehalten werden, dass zumindest keine geschützten Arten oder bedrohten Arten gestört werden.
Auerhahne sind scheu, hast du vorhin gerade richtig gesagt, können sich aber offensichtlich auch an den Menschen gewöhnen, sprich gefüttert werden. Inwiefern können sich Tiere an ein Windrad gewöhnen?
Man stellt fest, dass in den Gegenden, wo Windräder stehen, wir haben ja hier ein paar Windräder, und es geht übrigens auch nicht nur um Tiere, es geht ja auch um Menschen. Also ganz unter uns, wenn ich die Windräder anschaue, die wir um Freiburg rum haben, da ist Holzschlägermatte und da ist der Rosskopf, mich stören die nicht mehr. Am Anfang, während der Bauzeit, habe ich wirklich auch selber gedacht, naja, ist schon ein heftiger Eingriff in die Natur, aber schon nachdem die in Betrieb waren, ein paar Wochen, habe ich sie ehrlich gesagt nicht mehr gesehen. Und inzwischen, wenn ich auf Freiburg zufahre, irgendwo vom Urlaub herkomme, sind diese Windräder sogar für mich so eine Art Heimatgefühl. Ne? Wenn ich die Windräder sehe, weiß ich, jetzt bin ich wieder da. Ne?
Also so eine Art Eiffelturm-Effekt für Paris.
Ja, genau.
Jetzt
was man natürlich auch beobachten muss zu deiner Frage vorher, Windräder an der Stelle nicht, an anderen Stellen schon, ist das Argument, was immer wieder kommt, Windräder seien an dem Standort nicht effizient genug, würden nicht genug Energie liefern. Dazu muss man einfach sagen, das ist einerseits so eine Art St. Florians-Prinzip, woanders, ja, andere sollen die Beeinträchtigungen haben, aber ich hier nicht. Zum anderen ist es zum Beispiel, ist es auch so, dass rein rechnerisch diese beiden Windräder Strom erzeugt hätten, nicht nur für den ganzen Ort Münstertal, für alle Privathaushalte, sondern etwa doppelt so viel. Das heißt, Münstertal wäre damit sogar zum Energieexporteur geworden.
Schön. Das heißt, Münstertal wird momentan nicht zum Energieexporteur. Wie geht es bei denen weiter? Hast du da eine Ahnung?
Nee, das weiß ich nicht.
Na, werden wir sehen. Zumindest der Wind bläst mal aus Norden, mal aus Süden. Oder er schweigt und das machen wir jetzt hier auch. Ich danke mal für das Gespräch. Merci.
Bitte.
Erstmal guten Morgen, Herr Abdel Hakim Urgi. Schön, dass es doch noch geklappt hat. Wie kam denn diese Veranstaltung überhaupt zustande? War das Ihre Idee oder Sarrazin angesprochen?
Nein, das war nicht meine Idee. Das Buch von Sarrazin habe ich schon bereits im August rezensiert und danach hatten wir ein Streitgespräch in Berlin, das auch veröffentlicht worden ist. Und irgendwann mal hat mich sein Verlag, sein jetziger Verlag, kontaktiert, ob ich Lust hätte, mit Herrn Sarrazin in Freiburg zu diskutieren. Für mich ist wichtig, dass ich einen Kritiker des Islam halt ins Gespräch mit ihm zu kommen halt. Und deshalb habe ich zugesagt, weil das Buch von Herrn Sarrazin muss auch kritisiert werden, besonders wenn es um den Islam geht, dann ist es sehr empfehlenswert, dass ein Moslem mit ihm ins Gespräch kommt.
Geht es eigentlich Herrn Sarrazin überhaupt um den Islam?
Naja, also wenn wir sein Buch genau unter die Lupe nehmen, dann sein Hauptthema ist der Islam, der schuld an allen ist, nämlich dass der Islam versucht halt, hier Deutschland zu übernehmen, zu islamisieren. Und solche Gedanken halt, die sind eher sehr subjektiv und nicht differenziert und deshalb muss man mit ihm diskutieren. Also ich hoffe, dass es ihm auch um einen, sag ich mal, einen ehrlichen Dialog geht. Und warum denn nicht? Also wir müssen versuchen, innerhalb einer Kulturdebatte miteinander zu reden und nicht schweigen.
Also warum nicht? Ja, da hätte ich schon eine Idee. Also Sarrazin ist ja eigentlich bekannt dafür, dass seine Schriften sind immer mit dem einen oder anderen Dreh, geht es entweder gegen jetzt Benachteiligte in Deutschland oder gegen Einwanderungsgruppen. Und da sucht er sich dieses und Thema, jenes Thema raus, erfindet auch mal irgendwelche statistischen Zahlen. Und da frage ich mich, ist es das wert, sich mit einem Rassisten an einen Tisch zu setzen und ihm damit eben auch eine Bühne zu geben, so zu tun, als sei das eine wirkliche Diskussion? Also sie steht auf und sagt nachher, ja, ich bin nicht richtig informiert über den Islam, das tut mir leid.
Na, mein Ziel einfach, seine Thesen in Frage zu stellen und das, was er sagt, nicht die absolute Wahrheit ist, sondern dass einige seiner Gedanken sehr subjektiv sind halt. Wie er damit umgehen könnte, ich glaube, das ist seine eigene Sache. Aber wir als Muslime, wir dürfen ihn einfach nicht, sag ich mal, nicht ernst nehmen. Der kritisiert uns, der kritisiert die Muslime. Und deshalb ist es sehr empfehlenswert, dass man mit ihm ins Gespräch kommt. Dass man auch zeigt, dass der Islam nicht ist, was der Herr Sarrazin versucht zu vermitteln. Er redet über eine Minderheit der Muslime, da sind die sogenannten Salafisten, die für alle, die sogar für die Muslime eine Gefahr sind. Mhm. Aber der Islam, der er versucht zu vermitteln, hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun.
Ja, das wundert mich nicht bei Herrn Sarrazin, das kennt man ja auch so ein bisschen. Aber man gibt ihm doch eigentlich auch eine Bühne, geben sie ihm, wenn sie sich mit ihm an einen Tisch setzen. Ist ja, es das wert?
Stellen Sie sich mal vor, Sie lassen die Thesen von Herrn Sarrazin gelten und wir verweigern uns, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und das hat nicht mit der Debattenkultur zu tun, sondern es ist unsere Aufgabe, mit ihm zu reden, ihn auch zu kritisieren und dass er auch, sage ich mal, versucht halt Hetze gegen bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft zu betreiben. Und das ist meine Aufgabe, hier mit ihm zu diskutieren. Also deshalb, ich kann mir solch eine moralische Aufgabe nicht entziehen, als Wissenschaftler in erster Linie und zweitens zu zeigen, dass der Islam auch eine friedliche Religion ist. Ich sage nicht, dass wir nicht keine Probleme mit dem Islam haben. Wir haben etliche Probleme. Der Islam befindet sich auch in einer Sinnkrise. Aber die Methode und die Art, wie der Sarrazin seine Gedanken halt vermitteln will, die ist, sage ich mal, die falsche.
Aber hätte nicht einfach eine Rezension gereicht? Muss man sich deswegen mit ihm an einen Tisch setzen? Würden Sie sich mit jedem an einen Tisch setzen?
Nein, nicht mit jedem. Also mit Rechtsextremisten würde ich nie an einem Tisch setzen. Mit AfD-Leute würde ich auch nicht an einem Tisch setzen. Mir geht es darum, um Thesen von einer Person, der immer noch zur SPD gehört. Und diese Person ist eine zentrale Figur in der aktuellen Diskussion in Deutschland halt. Und schauen Sie mal, sein Buch, es ist ein Bestseller halt. Und ich gehe mal davon aus, nämlich, dass die Menschen, die sein Buch kaufen, eher weniger Infos über den Islam haben. Und es ist wichtig für mich als Muslim, mit ihm an einen Tisch zu setzen und auch ihn zu kritisieren.
Aber wer will, kann sich ja über den Islam auch informieren. Also ich glaube, den Leuten geht es gar nicht darum, um ein negatives Wissen oder dass Herr Sarrazin nicht gut informiert ist, sondern er sucht sich eben etwas raus, um für seinen Hass so eine Begründung zu haben. Und da hat er diese These da von der Rückständigkeit durch den Islam und so weiter. Ich meine, brauchen wir nicht lange darüber zu diskutieren, finde es an den Haaren herbeigezogen, aber das ist doch eigentlich nur Vorwand bei ihm.
Naja, für mich, Sarrazin, ist kein Islamexperte und er wird auch keiner werden. Er vermag somit nichts Konstruktives beizutragen und will es offensichtlich auch nicht. Der Grundsatz seines Buches ist, wir sind die Guten und die Muslime sind die Bösen. Und meine Aufgabe liegt darin, nämlich zu zeigen, dass die Mehrheit der Muslime friedliche Menschen sind, besonders die bei uns hier auch leben. Und diese Menschen möchten, sage ich mal, einen Beitrag auch leisten. Also der Herr Sarrazin entwirft einen Islam, der in dieser Form und Homogenität nicht einmal am Anfang der islamischen Geschichte existiert hat. Er redet nur über einen Islam, aber den Islam, er ist nicht da, sage ich mal, als eine einheitliche Religion. Wir haben einen Islam in der Pluralform und das sage ich mal, nimmt er nicht ernst halt. Ja. Also Herr Sarrazin bedient weit verbreitete Vorurteile und Ängste und gibt ihnen den Anschein der Berechtigung, egal wie abwegig sie sein mögen. Also Sie sehen hier also, dass ich versuche, sage ich mal, auch eine differenzierte Art und Weise Herrn Sarrazin zu kritisieren. Und ich werde, wenn ich mit einem Tisch setzen werde, halt werde ich nicht alle immer Amen sagen zu dem, was er sagt.
Das habe ich auch nicht angenommen. Mhm. Gut, dann danke ich Ihnen für dieses Interview.
Gern geschehen. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss.
Und nun zum Freispruch für CSD Freiburg vor dem Amtsgericht.
Erleichtert über den Freispruch?
Klar, ja. Einstimmig ja, erleichtert.
Wir haben es eigentlich erwartet auch, weil wir das Strafverfahren schon hatten und das wurde ja auch schon eingestellt. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, also erleichtert, aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen genervt, weil wir uns ständig vor Gericht finden und das ja eigentlich so als Statement der Ordnungsbehörden in Freiburg beziehungsweise auch für die Stadt Freiburg ja eigentlich ein armseliges Bild vermittelt, dass man ausgerechnet dem Christopher Street, der hier permanent Steine in den Weg legt.
Vorgeworfen wurde euch ja teilweise nicht für ausreichende Toiletten am Wegrand gesorgt zu haben, nicht dafür gesorgt zu haben, dass eine adäquate Lautstärke eingehalten wird, dass ihr euch nicht gekümmert habt ausreichend um alkoholisierte Personen. Was sagt ihr denn zu diesen Vorwürfen auch nochmal im Nachhinein?
Ja, also der erste Vorwurf, dass wir nicht für ausreichende Toiletten gesorgt haben, ist dahingehend eigentlich schon von vornherein nichtig, weil das nicht im Auflagenbescheid erwähnt wurde, dass wir das tun sollen. Vor allem, glaube ich, gibt es das Versammlungsgesetz auch gar nicht her. Wir haben aber die Kritik, die dann halt eben so an uns herangetragen wurde, man hätte das vielleicht auch einfach in einem Gespräch klären können, möchte ich jetzt da nochmal dazu sagen, haben wir ja sehr wohl dann 2018 mit der netten Toilette eigentlich eine sehr gute Lösung gefunden, dass die Teilnehmenden eben, die beim Versammlungszug mit dabei sind, halt die Toiletten am Wegrand von bestehender Gastro halt nutzen dürfen.
Es gab schon ein Strafverfahren in dieser Sache. Dieses Strafverfahren wurde durch die Staatsanwaltschaft eingestellt. Da ging es um mögliche Verstöße der Versammlungsleitung. Jetzt hat trotzdem das Ordnungsamt dieses Verfahren praktisch weitergeführt, obwohl die Staatsanwaltschaft eingestellt hat und hat jetzt versucht, euch für mögliche Verstöße von Teilnehmerinnen zu belangen. Was sagt ihr denn dazu, dass das Ordnungsamt überhaupt das Ganze so weiter betrieben hat?
Naja, es riecht auf jeden Fall sehr stark danach, als ob das Ordnungsamt nichts anderes zu tun hat, als uns das Leben schwer zu machen. Und wenn das Ordnungsamt schon durch die Staatsanwaltschaft mitgeteilt bekommt oder durch eine Einstellung des ersten Verfahrens, dann hätte ja auch der gute Wille und die Kooperationsbereitschaft der Ordnungsbehörden ja auch vielleicht zum Ausdruck bringen können, dass man nicht noch weiter gegen den CSD vorgeht, sondern sagt, okay, das erste Verfahren wurde eingestellt, wir lassen es dabei. Das ist ja leider nicht passiert. Jetzt sind wir auch im zweiten Verfahren mit einem Freispruch herausgegangen. So, ja, also liebes Ordnungsamt, hört mal auf, uns zu gängeln, bitte.
Der Polizeieinsatzleiter hat gesagt, die ganze Veranstaltung habe nicht seinen ästhetischen Bedürfnissen entsprochen. Es sei ein schlechtes Gesamtbild gewesen. Ausblick für jetzt den kommenden CSD. Wird das Ganze anders werden?
Gut, über Ästhetik lässt sich ja streiten. Das sind ja zum Glück keine Aspekte, die vor Gericht von Relevanz sind. Wäre jetzt da was ästhetisch am schönsten? Ich glaube, selbst der Einsatzleiter von der Polizei fand, glaube ich, den 2018er CSD schon ästhetischer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wahrscheinlich wird der 2019er CSD noch ästhetischer und irgendwann können wir es alle gar nicht mehr glauben.
Vielleicht Angela Fomaniak noch, die Verteidigerin, auch ein Kommentar dazu von Ihnen. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren eingestellt, da ging es um mögliche Verstöße von der Versammlungsleitung. Jetzt im Bußgeldverfahren ging es dann noch einmal um mögliche Teilnehmerverstöße, obwohl genannt wurden dann eigentlich immer nur Verstöße, die auf Versammlungsleitungen zutreffen konnten. Die Richterin hat eigentlich schon ziemlich schnell durchblicken lassen, dass sie das nicht erfüllt sieht, hat dann auch freigesprochen. Was sagen Sie denn dazu, dass trotzdem das Freiburger Ordnungsamt nochmal versucht hat, dieses Bußgeldverfahren weiter zu treiben?
Ich glaube, die haben sich schlicht und einfach verrannt. Meiner Meinung nach ist die Ausgangsproblematik die, dass die Stadt schlicht und einfach zu wenig berücksichtigt hat, dass der CSD eine Demonstration ist, somit unter dem Schutz des Versammlungsgrundrechts nach Artikel 8 Grundgesetz steht und an diesem Maßstab einfach auch zu messen ist. Und es ist halt nun mal gar nicht so einfach, mit den Mitteln des Strafrechts oder auch des Ordnungswidrigkeitsrechts gegen Teilnehmende oder auch Veranstalterinnen und Veranstalter von der Demonstration vorzugehen. Und diesen Maßstab, den hat die Stadt Freiburg schlicht und einfach völlig falsch angelegt und völlig übersehen. Und ich glaube, was ein Zeuge in der Verhandlung gesagt hat, dass die Veranstaltung seinem ästhetischen Empfinden widersprochen hat, macht so ein bisschen deutlich, glaube ich, was der Hintergrund war, dass offensichtlich ein bunter, lauter Christopher Street Day nicht wirklich in das saubere, glatte Bild einer Stadt Freiburg passt, vor allem auch nicht in das Selbstbild einer Stadt Freiburg passt. Und von dem her glaube ich, hat die Stadt da schlicht und einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Mich macht es aber insofern ein bisschen optimistisch, weil ich doch davon ausgehe, dass die Stadt das jetzt auch weiß, ne, und auch für die Zukunft besser wissen wird, sprich wir hoffentlich in Zukunft uns nicht mehr mit solchen Verfahren umschlagen müssen.
Und die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.
Das ist außerdem sehr erfreulich an der ganzen Geschichte.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 31. Januar 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!